träumte doch tatsächlich davon, ein ganzes Volk zu Priestern zu machen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, wir können es uns heute schon eher vorstellen. Damals war das ein völlig fremder Gedanke. Der Priester war so ein abgehobener Beruf von der Gesellschaft, egal in welches Priestertum, auch die heidnischen Priester. Das war eine Kaste, die war unbetretbar, außer du hast wirklich bestimmte Bedingungen erfüllt und alles. Kommst aus einer bestimmten Familie in der Regel und all das. Das bedeutet also nicht weniger, als dass Gott selbst mit jedem Mann, jeder Frau und jedem Kind persönlich in Kontakt stehen wollte. Das war sein Traum, ihr Lieben. Königliche Priester, das bedeutet, die Menschen sollten wieder Autorität und Herrschaft auf der Erde ausüben. Nicht über andere Menschen herrschen, sondern über die Schöpfung. Jeder Einzelne sollte in der vollen Würde und Herrlichkeit leben, die Gott ursprünglich für jeden Menschen bestimmt hatte. Er hatte keine zwei oder drei Klassen oder zwei oder drei Weltgesellschaften gegründet. Das war nie sein Plan. Für ihn sind das alles Töchter und Söhne. Jeder Mensch sollte direkten und unbegrenzten Zugang und Gemeinschaft mit Gott selbst erleben können. Das war sein Traum. Er wollte sich mit jedem treffen. Und da er kein Problem mit der Zeit hat, war das auch realistisch. Wenn ich sage, ich möchte mich mit jedem von euch nächste Woche mal treffen, was glaubt ihr, wie groß die Chance ist, dass ich das schaffe? Wenn Gott das sagt, ist kein Thema. Gott ist Herr über die Zeit, er kann zu jedem Ort zur selben Zeit sein. Er kriegt es hin. Und er wünscht sich das. Jeder, der in dieser wiederhergestellten Beziehung mit Gott lebte, würde dessen Priester sein, also Gott ehren und ihn jedermann verkündigen. Alle, die ihn noch nicht kennen, die würden ihn allein schon durch Sonja Brunkhal kennenlernen, weil die hat Jesus in ihrem Herzen. Und wenn da irgendeiner in ihrer Familie ist, der nicht weiß, wer das ist, braucht derjenige gar nicht hierher kommen zu mir. Sie ist Priesterin in ihrem Haus. Sie steht zur Verfügung. Leute können sie fragen, sehen ihren Lebensstil. So einfach ist es. Ihr merkt schon, ich lasse schon so ein bisschen den Deckel runter von dem, was ich sagen will. Ich werde das nachher noch klarer ausdrücken. So würde also jeder selbst ein lebendiges Opfer für Gott sein, das seinen Willen umsetzt und seine Gebote und Werte hochhält und achtet. Das alles ist sein Traum gewesen. Ich sage nicht gewesen, sondern es ist sein Traum bis heute. Wenn ich sage gewesen, dann meine ich damit, er ist eigentlich erfüllt. Oder anders gesagt, seine Erfüllung geht voran und liegt sehr in unseren Händen. Doch so revolutionär das zu seiner Zeit wohl geklungen haben musste, so war dieser Traum doch bereits so alt wie die Menschheit selbst. Er war auch damals nicht neu. Er war so alt wie die Entstehung von Adam und Eva. Das war schon damals sein Gedanke. Israel nahm das Angebot der königlichen Priesterschaft für alle Menschen des Volkes freudig an. Das ist, was manche Christen auch tun, was ich selbst bestimmt auch früher öfters getan habe. Ich habe was Tolles entdeckt, ich habe Gottes Traum ein Stück weit vielleicht begriffen und ich habe ihn dann jubelnd und jauchzend angenommen. Sag, das ist es, danke Herr, freue ich mich drüber. Aber wir Menschen sind nicht immer so verlässlich. Wenn wir nicht gelernt haben, aus dem Geist zu leben, dann ist es unsere Seele, die den Takt angibt. Und die ist heute gut drauf und morgen weniger. Die ist heute von was total begeistert, sitzt vielleicht im Gottesdienst und schreit Halleluja und alles ist gut. Und morgen, da ist der Anschiss vom Chef und alles ist weggeflogen und du fühlst dich arm und schwach und klein und leidest. Obwohl sich eigentlich an deinem geistigen Zustand nichts verändert hat. Wenige Tage später, als Moses die 10 Gebote empfing und Gott seinen Bund festmachen wollte und umsetzen wollte, gossen sie ein goldenes Kalb. Dieselben Menschen, die vorher jubelnd sagten, hey super, ja, königliches Priestertum, hört sich toll an, will ich auch, nehme ich mit. Die Menschen hatten Gottes Traum wieder einmal nicht verstanden. Statt seinen Traum mit den Menschen zu verwirklichen, musste Gott auf Distanz gehen, damit seine Heiligkeit nicht das Ende Israels bedeutete. Denn wo ein heiliger Gott auf unheilige Menschen trifft, bedeutet das manchmal Tod. Hananias und Sapphira im Neuen Testament, da sehen wir das. Eine Lüge, eine falsche Herzenshaltung dieser Menschen bedeutete deren Ende. Gott weiß darum und manch ein Christ kommt nie so richtig nah an Gott ran, weil er in dieser Sache unsicher ist und unklar und Gott widersteht. So, Gott ging auf Distanz, bot sogar an, Mose, führ du das Volk, ich will nicht mehr in der Nähe sein, ich kann das nicht, wenn nicht gut für euch, mach du das mal schön. 300 Jahre später. Gottes Traum lag am Boden. Die Richterzeit brach an. Samuel empfing das Reden Gottes. Und wir lesen etwas sehr Trauriges. Etwas, was uns klar macht, wie zerbrochen Gottes Traum eigentlich von den Menschen schon war. 1. Samuel 8. Und die Ältesten Israels sprachen zu Samuel: So setze nun einen König über uns, der uns richten soll nach der Weise aller Heidenvölker. Da sprach der Herr zu Samuel: Höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir gesagt haben, denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Wie sie es immer getan haben, von dem Tag an, als ich sie aus Ägypten herausgeführt habe, bis zu diesem Tag, in dem sie mich verlassen und anderen Göttern gedient haben. Würde die Predigt hier enden, dann müssten wir alle traurig nach Hause gehen, denn Gottes Traum ist gestorben. Oder doch nicht? Wir drehen das Geschichtsrad noch ein bisschen weiter nach vorne. 500. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen: Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Wenn ihr genau hinhört, dann seht ihr, dass Gott hier eigentlich seine Segensverheißung wiederholte, die er Adam mehr als ein Jahrtausend zuvor gab. Vermehrung, Herrschaft und Segen. Die Bedingung war, sich auf etwas ganz Neues einzulassen. Altes sollte zurückgelassen werden, alte Strukturen, alte Beziehungen, alte Sicherheiten. Der Mann musste seine Rentenversicherung zurücklassen. Für einige von uns heute ein undenkbarer Gedanke. Die Sicherheiten. Er musste wegziehen in einen Ort, den er nicht mal kannte. Vermutlich hatte er nicht mal eine Art Landkarte. Und Gott sagte: Geh mal los. Ich führe dich in das Land. Geh mal los. Aber bitte alleine oder beziehungsweise mit engstem Kreis. Die Familie, Großfamilie, du gehst. Alle Sicherheiten lässt du dort. Denn ich möchte dein Schutz und sein Schild sein. Er sollte sich bereit machen für die Multiplikation, die Gott geplant hatte. Iris und mir, uns ging es ganz ähnlich, als Gott uns berief, diese Gemeinde umzustellen vor ungefähr 3 Jahren, von einer programmorientierten Gemeinde zu einer Zellgemeinde, die die Vision, den Traum Gottes viel effektiver leben konnte. Wir brachen zu einem Ort auf, den wir nicht kannten. Und heute, nur kurze Zeit später, sehen wir eine Gemeinde, die aufgestanden ist, um den Traum Gottes zu leben, wie wir es nie zuvor in unserer Gemeindegeschichte gesehen haben. Nicht nur eine Handvoll, sondern wir gehen jetzt auf 30 Zellen zu. So, die Multiplikation ist kein Geheimnis mehr, und sie zu übersehen ist sehr schwierig geworden. Im 1. Moses 15 steht dann: Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham aber sprach: O Herr, Herr, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos dahin gehe? Und Erbe meines Hauses ist Eliezer von Damaskus. Und Abraham sprach weiter: Siehe, du hast mir keinen Samen gegeben, und siehe, ein Knecht, der in meinem Haus geboren ist, soll mein Erbe sein. Aber das Wort des Herrn ging an ihn: Dieser soll nicht dein Erbe sein, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird, der soll dein Erbe sein. Und er führte ihn hinaus und sprach: Sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm: So soll dein Same sein. Und Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Jedes Mal, wenn ich in Afrika unter freiem Himmel predige, dann erinnere ich mich an dieses Wort. Und ich stelle mir vor, wie Abraham in ganz ähnlicher Umgebung gewesen ist. Aus seinem Zelt steigt all sein Hab und Gut in seiner Nähe, ungeschützt allein in der Wildnis. Und Gott sagt, geh raus aus deinem Zelt. Da steht davor, ein verzweifelter Mann, am Ende seines Lebens, ohne Kind, ohne Erbe. Er fragt sich, wofür all das? Und dann schaut er nach oben und Gott sagt, zähle, Abraham, zähle. Und er zählt. 1, 2, 3, 4, 87, 88, 235. Und irgendwann sagt er, sorry Gott, ich kann es nicht zählen. Es sind so viele, so viele. Und dann spricht Gott und sagt, und das ist dein Erbe, das wird sein, das werden deine Nachkommen sein. Und auf einmal sieht er nicht nur die Sterne, sondern er sieht Gesichter. Gesichter vielleicht von Babys oder von Menschen, wo er weiß, das ist meine Nachkommenschaft. Wir können uns nur vorstellen, nur ahnen, wie das auf Abraham gewirkt haben muss. Denn eins wissen wir sicher, diese Nacht veränderte sein ganzes Leben. Er sah auf einmal nicht nur sich und seine Unfruchtbarkeit und seine alte Frau, die weit jenseits der Menopause war. Er sah Gottes Sicht der Dinge. Er sah Gottes Verheißung und seinen Traum. Vielleicht zum ersten Mal wirklich klar. Vorher war er gehorsam. Er ging und er ging und er ging. Und viele von uns sind auch so. Wir sind gehorsam. Wir tun, was immer wir erkennen. Und wir tun es. Und manches ist gut. Manches ist im Nachhinein vielleicht nicht so gut. Wir sind einfach gehorsam. Aber dann kommt der Punkt, wo wir auf einmal verstehen, wo Gott uns eine Offenbarung gibt, die über das hinausgeht, was wir bisher alles dachten zu tun und zu haben und zu verstehen. Und auf einmal klärt sich der Himmel und wir sehen die Sterne und wir sehen die Nachkommen und wir ahnen, Gottes Traum ist immer noch am Leben. Er existiert noch. Wir als Christen, wir haben unser altes, fleischliches Leben hinter uns gelassen oder sind dabei, das zu tun. Es ist an der Zeit, unser Zelt zu verlassen und uns Gottes Traum für unser Leben anzuschauen. Im 17. Kapitel wird dieser Bund mit Abraham erneuert. Und erhält einen neuen Namen. Abraham. Nicht nur guter Vater, sondern Vater vieler Völker. So nennt Gott ihn. Dann läuft dieser alte Opa mit seiner fast genauso alten Oma, läuft rum und sagt, ab heute nennt ihr mich Vater vieler Völker. Da gehört was zu, oder? Da gehört was zu. Das kann ich nicht machen, wenn ich nicht Glauben hab. Deswegen steht da vorhin zum Schluss und er glaubte Gott und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Dieser alte Mann sagte, wenn Gott das gesagt hat, dann ist das so und dann werde ich ab heute Vater viele Völker haben, auch sein, auch wenn ich noch kein Kind sehen kann. Und der Bund wird auf alle seine Nachkommen ausgeweitet. Alle sollten sich sehr stark vermehren und sollen gesegnet sein und sie sollen herrschen. Der Segen Abraham ist, du bist gesegnet, um ein Segen zu sein. Du bist gesegnet mit diesen Dingen, mit Vermehrung, mit Multiplikation. Für einen Christ ist Multiplikation kein Fremdwort. Egal in welchem Bereich du es brauchst, du wirst es erleben. Weil er mit dir ist. Egal ob im finanziellen Bereich, ob in deiner Ehe. Manche brauchen eine Multiplikation in ihrer Ehe. Sie sagen, unser Liebeslevel, der ist so zusammengeschrumpfelt. Wir sind nicht mehr wirklich ein glückliches Paar. Hey, Gott sagt, ich habe Multiplikation für euch vorgesehen. All das Gute soll im Überfluss zur Verfügung stehen. Jesus hat es ja nachher auch so benannt. Er sagte, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt, und zwar im Überfluss. Er hat nichts anderes gesagt, als was Gott eigentlich vorher schon Abraham gesagt hat. Der Bund Abrahams umfasst vier Elemente. Das erste war der Samen, das zweite das Land, das dritte eine Nation zu werden und das vierte der Segen und Schutz Gottes. Das ist das, was wir heute als abrahamitischen Bund im Alten Testament sehen und was wir, wie wir nachher noch sehen werden, im Neuen Testament als die, die in Christus sind, als Erbe empfangen haben. Wir haben empfangen, dass wir alle Zeit Saatgut haben. Samen des Glaubens. Wir haben empfangen, dass wir Land besitzen, dass wir unsere Grenzen ausweiten, Wir haben empfangen, dass wir selbst zu einer Nation werden. Eine Eva Bob wird zu einer Nation werden. Weil sie andere Frauen segnen wird mit dem, was Gott ihr gegeben hat. Und die wiederum andere segnen werden. Und so wird aus einer Frau ein Dutzend. 144, 1728. Keine Ahnung, wie weit da Eva auf diesem Weg gehen wird, bis sie nach Hause gehen darf. Und das meine ich für jeden von uns. Der Segen und Schutz Gottes, der so wichtig und so wesentlich ist, der ist für uns gestiftet worden von Gott. Aus Abraham ging dann tatsächlich ein großes Volk hervor. Wir kennen die Geschichte, ich verkürze das jetzt ganz, ganz drastisch. Isaak wurde geboren, als Abraham die 100 war und seine Frau nur 10 Jahre jünger. Dr. Josef, das ist medizinisch nicht so oft der Fall, ne? Dass eine 90-Jährige noch ein Baby bekommt. Und es ist dennoch geschehen. Und dieser Isaak wurde zum Stammvater eines Volkes. Jakob war sein Sohn und der hatte tatsächlich 12 Söhne. Und aus diesen 12 Söhnen gingen die Stämme Israels hervor und das Volk Israel entstand. In nur knapp 500 Jahren nach der Übersiedlung nach Ägypten war dieses Volk zu Millionenstärke angewachsen. Die gehen zwischen 1,5 und 3,5 Millionen, gehen so die Schätzung, wie viele nachher ausgewandert sind aus Ägypten mit Frauen und Kindern. Es war eine richtig große Schar. Als der göttliche Zeitpunkt gekommen war, führte er sein Volk durch Moses zurück in das Land, das er ihren Vorvätern ja versprochen hatte, nach Kanaan. Doch mit dieser Reise wurde auch Gottes Traum wieder ausgepackt. Unmittelbar bevor Israel mit der Landeinnahme beginnen sollte, sagte Gott: Stopp, ich habe euch jetzt was mitzuteilen. Und das war folgendes, 2. Mose 19, 5 und 6. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Wow. Gott träumt, Gott bitte dich, dass du diese Predigt jetzt verwendest. Herr, um deine Werte, um deinen Traum groß zu machen in unseren Herzen. Ich möchte nicht predigen irgendwas, sondern ich möchte, dass dein Herz hier durchkommt und dass wir dich darin sehen, dass wir deinen Wunsch, dein Herz finden in dieser Predigt. Herr, lass dein Wort nicht leer zurückkommen, sondern lass es vollbringen, wozu du es gesandt hast. Heute Morgen, hier und jetzt. Wir machen unsere Herzen auf, wie die Proklamation eben das ausgedrückt hat. Und wir empfangen dein gutes Wort jetzt. In Jesu Namen. Amen. Genau, ihr seht schon die Präsentation im Hintergrund. So könnt ihr die Bibelstellen leichter mitlesen, weil es sind heute ein paar mehr dabei als vielleicht sonst üblich. So ein bisschen mehr Schwarzbrot, was wir uns heute hier anschauen. Aber ich glaube, das ist dran und wichtig. Des Teufels Albtraum. Es ist doch so, dass jeder von uns träumt. Ich hörte kürzlich in einem Fachinterview darüber, dass wir in der Nacht 2 bis 3 Träume haben, und zwar jede Nacht. Ich dachte, boah, ich bin schon aufgewacht an manchen Nächten und ich hatte überhaupt keinen Traum, dachte ich. Aber diese Leute sagen, dass man die auch wieder vergisst, dass man nur wenige davon wirklich behält, meistens so den letzten und oft auch nur, wenn man mittendrin irgendwie aufwacht. Aber wir träumen alle 2 bis 3 Träume, 2 bis 6 Träume, Entschuldigung, 2 bis 6 Träume jede Nacht. Und wir erinnern uns eben an die meisten davon nach wenigen Minuten schon nicht mehr. Andere, die bleiben tagelang in unserem Gedächtnis. Viele dieser Träume spiegeln unsere seelischen Dinge wider, das, was wir erlebt haben. Manchmal spricht Gott sogar durch prophetische Träume, doch da wäre ich sehr vorsichtig, das zu schnell zu erwarten, weil manche Handlung, die auf solche Dinge dann folgte, führte in Schwierigkeiten, weil es vielleicht doch nicht so prophetisch war, wie es sich anfühlte. Tiefe Verletzungen, Ängste führen zu Albträumen, die immer wieder kommen. Manche hat einen Traum vielleicht regelmäßig immer wieder, vielleicht jemand, der Höhenangst hat, träumt immer wieder von irgendeiner Höhe, wo er dann runterfällt oder einem wackeligen Hausdach oder irgendwas. Wir wissen, dass alle Wesen, die eine Seele haben, träumen können. Jeder Hund kann träumen. Wenn ich mal gesehen habe, wie so ein Hund so Augen zu im REM-Stadium, die Pupillen drehen sich um, oder irgendwas, oder ich habe meine Tochter oft beobachtet, wie sie dann im Traum aß, fand ich faszinierend, sie lag dann da und schlief und schmatzte ständig und schien da irgendetwas gerade im Traum genüsslich zu verzehren, richtig beneidenswert. So, jedes Lebewesen, was eine Seele hat, träumt. Und der Teufel träumt auch, wenn auch seine Seele schwarz ist. Und was ich heute hier weitergeben möchte, das ist der größte Albtraum des Teufels. Als Christen wissen wir, ich sage nicht, wir glauben, wir wissen, wenn du ein paar Monate mit Gott unterwegs bist, du weißt genau, es gibt genauso wie es Gott gibt, gibt es einen Teufel, der ist hochgradig interessiert daran, uns davon abzubringen, an Jesus zu glauben, Jesus gehorsam zu sein, das ist alles nichts Neues. Leute, die nicht an den Teufel glauben, die glauben auch nicht wirklich an Gott, weil das eine oder das andere ist unbiblisch, dann fehlt mir das Fundament. Beides ist vorhanden und so ist es gut, sich damit auseinanderzusetzen, was gefällt dem Herrn, und dann wissen wir automatisch, das gefällt dem Feind überhaupt nicht. Jesus sagte mal, dass wir nicht einen Geist der Furcht haben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Zucht oder der Besonnenheit, wie auch immer eure Übersetzung das jetzt wiedergibt. Und es sind eben exakt diese drei Elemente, Kraft, Liebe und Zucht, die uns dabei helfen, Gottes Albtraum zu werden. Wir möchten das gerne. Wer möchte Gottes Traum, Entschuldigung, Teufels Albtraum. So. Ja, also wer möchte Gottes Traum sein? Ja. Oh, das ist gut, das ist prima. Da bin ich in der richtigen Versammlung. Es gibt nämlich nur eine Sache, die uns eigentlich davon abhalten kann, wenn wir das wollen, und die heißt Furcht. Angst. Die Lieblingswaffe des Feindes. Gott hingegen liebt es, wenn wir träumen. Er selbst träumt auch, obwohl er nie schläft. Er hat andere Arten von Träumen. Und er hat einen Traum geträumt vor über 3000 Jahren. Einen Traum, der immer wiederkehrt, den er nie vergessen hat und der ihm so wichtig ist, dass er ihn immer noch träumt. Wisst ihr, wenn man einen solch positiven Traum eine lange Zeit lang träumt, dann spricht man von einer Vision. Man braucht irgendwann seine Augen nicht mehr zu schließen, weil man diesen Traum alle Zeit vor Augen hat. Wisst ihr, was ich meine? Und wir sehen das ja in ganz alltäglichen Dingen, wenn der junge Mann von seinem ersten Auto träumt. Ja, der braucht die Augen nicht mehr schließen, der sieht es überall, bis er es dann endlich hat. Amen. Ja, auch die älteren Herren träumen solche Träume, ja. Nun, wie fing das an, Gottes Traum? Und ich möchte mit euch ganz zum Anfang der Bibel gehen, ins Buch, erste Buch Mose, 1, 27, 28, wo steht, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bilde Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht. Das war Gottes fleischgewordener Traum. Er verwandte sich selbst, seine eigene Göttlichkeit als Vorlage für die Erschaffung der Menschen. Er speiste seine Gene, seine Desoxyribonukleinsäure hinein in das menschliche Fleisch, das er gerade schuf. Er hauchte sein Leben hinein in Adam und pflanzte es fort in Eva. Er gab ihm die Möglichkeiten und Fähigkeiten, die er selbst hatte, die ihn ausmachten. Die Fähigkeit zu denken, selbstbewusst zu sein. Bewusst, dass ich existiere, das hat außer den Menschen kein Lebewesen auf diesem Planeten. Auch die intelligentesten Tiere haben kein Selbstbewusstsein dieser Art, wie wir das selbstverständlich ja kennen. Er gab dann den Menschen den Auftrag, sich zu multiplizieren. Vermehrt euch. So wie er selbst von seinem ganzen Wesen her ein Herrscher, ein König war, so berief er seine Kinder ebenfalls zum Regieren. Auch das war Teil seines Traumes. Menschen sollten sich vervielfältigen, sie sollten fruchtbar sein, sie sollten sich vermehren und sie sollten Herrschaft ausüben über den Planeten, den er ja für sie gemacht hat. Die heutige säkuläre Presse versucht uns ja immer mehr klarzumachen, dass es ja gar nicht so ist. dass der Mensch ja eigentlich nur so ein zufälliger Virus auf diesem Planeten ist, der auch irgendwann nicht mehr da sein wird und dass die Erde nie um des Menschen willen geschaffen wurde. Natürlich, Leute, die die Bibel nicht kennen oder die ihr nicht glauben, die keine Ahnung von Gott haben, die müssen so denken. Doch wenn man ein bisschen weiter denkt, auch viele Wissenschaftler sind ja inzwischen auf diesen Dreh gekommen und haben gesagt, nee, also eigentlich Zufall, Darwin, ist nicht wirklich beweisbar. Alle die Theorien, die ja noch vor 20, 30 Jahren so hochgehalten wurden, sind längst platt gemacht worden und heute kommen ganz andere wissenschaftliche Theorien auf. Da kommen die Kreationisten oder die andere Gruppe, wie nennt sie sich, Intelligent Design, und kommt mit wirklich Belegen und interessanten Theorien, die mindestens so interessant sind wie jede Evolutionstheorie. Und nach meiner Meinung viel glaubhafter. So, Gott selbst hat uns das Gebot gegeben, dass wir herrschen sollen. Und dieses Gebot unterscheidet den Menschen bis heute von allen anderen Geschöpfen. Und es definiert auch seine Stellung über den Rest der Schöpfung. Dann wissen wir, dass das Tragische geschah, der Sündenfall, und Gottes Traum zerplatzte wie eine Seifenblase. Zugegeben, er hielt ja etwa 900, naja, vielleicht nicht ganz so lange. Wir wissen nicht genau, in welchem Jahr der Sündenfall geschah, doch wir wissen, dass Adam keine 1000 Jahre alt wurde und dann die Geschlechter der Menschen immer kurzlebiger wurden, bis denn zu unserem Stand von heute, der ja wieder besser ist als der von vor 100 Jahren durch die moderne Medizin, aber nicht durch die Salbung des Schöpfers. Weit mehr als 1000 Jahre später fand Gott dann jenen Mann, der uns heute als der Vater des Glaubens bekannt ist. Dieser Mann hatte offensichtlich noch genug Rest-DNS-Bestände des Schöpfers in sich, in seiner Persönlichkeit, in seinem Glaubensleben, dass er in Frage kam, so dass Gott ein einzigartiges Bündnis schloss mit diesem Mann, den wir als Abraham und später Abraham kennen. Und da lesen wir im 1. Mose 12, Vers 1 bis 3 folgende. Jahre nach diesem Moment etwa, viele Könige später, die Israel in viele Schwierigkeiten gebracht haben. Wahrscheinlich unmittelbar vor der großen Katastrophe der Eroberung Israels durch Babylon, was das Ende Israels bedeutet hat, erinnert Gott an seinen Traum. Ich finde das so schön. In dieser Zeit, wo alles scheinbar zu Ende geht, auch der Traum eines Volkes, spricht Gott durch Jeremia in Jeremia 31 folgende Worte. In jenen Tagen, er spricht von der Zukunft, wird man nicht mehr sagen, die Väter haben unreife Trauben gegessen und die Zähne der Söhne sind stumpf geworden, sondern jeder wird wegen seiner Schuld sterben. Jeder Mensch, der unreife Trauben isst, dessen Zähne sollen stumpf werden. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste und sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch der Herr ward, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder einer seinen Bruder lehren und sagen, erkennt den Herrn, denn sie alle werden mich erkennen. Von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Ein Bund, den Gott mit jedem einzelnen Menschen persönlich schließen würde. Davon redet der Prophet. Jeder ist dann für sein eigenes Handeln verantwortlich. Im alten Bund war der König verantwortlich für das Schicksal seines Volkes. War der König schlecht, hatte das Volk Probleme. Leute starben, Kriege kamen, Zerstörung brach sich Bahn. War der König gut, gab es Aufschub von Gericht und von Schwierigkeiten. Doch das sollte alles anders sein auf einmal, sagte Jeremia, voraus. Der Tag wird kommen, sagt er diesem Volk, was kurz vorm Ende stand. Der Tag wird kommen, wo jeder einzelne von euch diese Gelegenheit haben wird, mit Gott in Kontakt zu treten. Er nahm Bezug auf das, was wir heute als den neuen Bund kennen. Eine neue Bundesbeziehung, die auf einer anderen Basis aufsetzte als die alte, die auf Abraham aufsetzte. Die neue sollte anders funktionieren und doch mit ähnlichem Ergebnis sein. Die Beziehung dieser Bundesbeziehung würde so eng sein, dass Gott seinen Willen und seine Gedanken in jedes einzelne Herz legen würde. Gott würde die Gemeinschaft unmöglich machende Schuld der Menschen vergeben und ihnen Zugang ins Allerheiligste, in die Gegenwart Gottes selbst gewähren. Unbegrenzt. Eine göttliche Flatrate der Kommunikation mit ihm. Und dann geschah das Unfassbare. Gott hat ein zweites Mal seine Original-Desoxyribonukleinsäure, ihr mögt das Wort, ich habe das gemerkt, er hat seine Original-DNS genommen und hat es einem zweiten Menschen implementiert. Einem Menschen noch im Mutterleib. Und er sandte diesen zweiten Adam, Jesus Christus. Er sandte ihn als dem einzig würdigen Erben der Verheißungen, die er Adam und später Abraham und dem aus diesem entstammten Volk Israel gegeben hatte. Er sollte der Erbe sein dieser Bundesbeziehungen, dieser Verheißung. Und Jesus Christus wurde der Segen, der die ganze Welt veränderte. Er schaffte die Voraussetzungen, um ein Königreich von Priestern zu schaffen. Die Türe für jeden von uns, für jeden Menschen auf diesem Planeten in dieser Zeit, und das schon seit 2000 Jahren, ist offen. Wir lesen im Neuen Testament, im 2. Korinther 6, 14 bis 18. Geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Kommt euch die Stelle bekannt vor? Die haben wir vorhin gelesen. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus, schreibt dann Paulus, und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an. Und ich werde euch annehmen und werde euch Vater sein und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. So grandios, so groß und so traumhaft immer noch ist diese Wahrheit. Gott bietet uns volle Kindheit an, nicht Stiefkind. Es gibt eine andere Schriftstelle, da sagt die Bibel, dass Gott dich so sehr liebt wie Jesus selbst. Stell dir das vor. Er liebt mich wie Christus, wie seinen eingeborenen Sohn. Wow. Er warnt jedoch auch davor an dieser Stelle, dass es trotz der Installation des neuen Bundes eine gefährliche Falle gibt, die seinen Traum mit uns immer noch gefährlich werden kann. Hängen wir uns an Menschen, die ihm nicht dienen, werden wir seine Nähe und seinen Schutz verlieren. Absonderung von der Welt ist von Beginn des Christentums an ein wesentliches Merkmal für echte Jünger gewesen. Ihr kennt mich, die meisten von euch, gut genug, dass ihr wisst, dass ich nicht meine, dass wir uns in eine fromme Ecke zurückziehen sollen und die Welt Welt sein lassen. Absonderung von der Welt, das hat was mit Lebensstil zu tun, das hat was mit Leben aus dem Geist heraus zu tun und eben nicht aus der Seele. Das hat was damit zu tun, gewisse Lüste zu verleugnen und sich von ihnen abzusondern und nicht mitzumachen, nur weil alle anderen es machen. Das heißt es, Menschen in der Welt zu lieben, ohne die Welt zu lieben. Das heißt, sich um Menschen in der Welt zu kümmern, ohne ihre Werte zu übernehmen, ohne ihre Spiele mitzuspielen, ohne sich auf das einzulassen, was sie ja eigentlich in diese schwierige Situation gebracht hat, was mich ja vor 20 Jahren in diese schwierige Situation gebracht hat, einen Erlöser dringend zu brauchen. Weil ohne ihn hatte ich mein Leben nicht im Griff. Obwohl ich es dachte und nach außen natürlich so tat. Wer von uns hatte das schon? Welcher Mensch ohne Christus hat sein Leben dauerhaft im Griff? Ich kenne niemanden. Es geht mal eine Weile gut und dann kommt die Krise und dann hat mich anderes im Griff. Gottes Traum war es nie, uns als Marionetten zu haben, aber er wusste genau, dass es Einflüsse geben wird, die es schon in der Urgemeinde gab und bis heute, die Christen oder junge Christen insbesondere verführen wollen. Da ist die junge Frau, die sich verliebt in einen jungen Mann, der nicht Christus zum Zentrum seines Lebens hat. Und wenn diese dann heiraten, ist das Chaos vorprogrammiert. Ich sage das nicht als negativer Prophet, sondern weil ich es oft genug gesehen habe. Andersrum genauso. Wir sollen da ganz aufpassen, dass wir hier Gott gehören und sein Eigentum sind, dass wir uns nicht verschmelzen mit der Welt, weder mit einem ungläubigen Partner, noch in geschäftlichen Bereichen zum Beispiel. Da gibt es Geschäftsmänner, die machen Geschäfte mit Leuten, die Schwarzarbeit unterstützen oder es selbst tun. Oder die einfach die Steuer betrügen auf verschiedene Art und Weise. Und da gibt es ja mannigfaltige Wege. Und wenn ich als Geschäftsmann mit so einem Geschäftsmann zu tun habe, dann gehe ich in ein Joch mit diesem Mann. Und ich werde mit ihm gefangen sein in dem, was passiert. Und wenn dann die Ernte kommt, und die kommt, dann bin ich mit dran. Auf die Weise hat mancher gute Christ sein Geschäft verloren, hat Insolvenz angemeldet. Manchmal hat es jahrelang gedauert, bis es passiert ist. Ich glaube, dass die göttlichen Prinzipien uns zum Segen gemacht sind. Und wir sind gut und weise daran, wenn wir uns auf gewisse Weise von Dingen distanzieren, die uns zerstören wollen. Versteht ihr, was ich sagen will? Wir müssen lernen, mit dieser Freiheit, die Gott uns gegeben hat, umzugehen. Ich habe einige Freunde, die keine Christen sind. Aber die wissen um meinen Maßstab. Die wissen, dass ich keine Kompromisse mache in vielen Fragen. Die bieten mir heute keinen Alkohol mehr zum Trinken an, weil sie wissen, dass ich keinen trinke. Die würden mir nicht über ihren letzten Ehebruch was erzählen, weil sie wüssten, was ich ihnen dazu zu sagen hätte. Versteht ihr? Die würden mir keinen Pornofilm ausleihen, nach dem Motto, guck mal, das ist super. Weil sie meine Werte kennen. Weil sie wissen, wofür ich stehe und wofür ich nicht stehe. Wofür ich zu haben bin und wofür ich nicht zu haben bin. Sie wissen, dass ich sie lieb habe als Menschen, aber dass ich nicht alles, was sie machen, gut heiße. Da habe ich auch klare Worte. Das gehört zu einer Freundschaft dazu. Nun, Gottes Traum ist dein Auftrag und mein Auftrag. Das Erbe Abrahams ist uns gegeben worden, um den Auftrag Abrahams zu erfüllen. Ich habe die meiste Zeit meines Christseins damit verbracht, mich über das Erbe Abrahams zu freuen und es in vollen Zügen zu genießen. Heilung, Wohlstand, gesunde Familie, prima. Aber ich habe nicht verstanden, wozu das eigentlich war. Das war eine Offenbarung, ganz besondere Art für mich, wo ich erkannt habe, der Segen Abrahams, ja, der gehört mir, aber der ist mir mit einem Zweck überreicht worden. So wie mir ein Dienstwagen, wenn ich ihn von meinem Unternehmen bekommen würde, mit einem Zweck überreicht wird, Kunden zu besuchen, Produkte zu verkaufen, keine Ahnung, was auch immer. Es hat einen Zweck, ich kriege das Ding nicht einfach nur, damit ich besser in Urlaub fahren kann. Und auch mit dem Segen Abrahams fällt sich so. Wir sollen bis oben hin voll sein mit seinem Segen, aber dann sollten wir darüber nachdenken, wozu? Wozu habe ich das? Was kann ich damit tun? Ist es nur, damit ich mich gut fühle und jetzt auf den Himmel warte? Ah, preis sei Gott, Herr, komm bald. Mir geht's ja gut. Ich habe mein Haus bezahlt, mein Auto bezahlt und meine Ehe läuft gut, meine Kinder sind alle groß. Super, mir geht's gut. Gott, du hast mich so gesegnet. Ich glaube, wir gehen dann an was ganz, ganz Wesentlichem vorbei. Nämlich an dem Auftrag Abrahams. Und der eigentliche Auftrag von ihm war es, ein Volk nach seiner Art hervorzubringen. Ein Volk nach seiner Art. Multiplikation, Vermehrung, nenn es wie du willst. Fruchtbarkeit. Menschen, die fähig sein würden, im Glauben, also im Vertrauen auf Gott zu leben. Gott wollte daraus ein Volk königlicher Priester formen. Das war sein Wunsch, sein Traum. Und Israel lehnte das ab und begehrte einen König aus Fleisch und Blut. Doch aus Abraham sollte viele Jahrhunderte später der Erbe dieses neuen Bundes hervorgehen. Des großen Traumes Gottes, der neue Adam. So statt seinen Traum aufzugeben, hat Gott ihn ausgeweitet. Ausgeweitet über das Volk Israel hinaus, bis in die ganze Welt. Der große Schock der jungen Gemeinde war ja nicht, dass Christus in den Himmel fuhr, sondern war es, dass die Heiden gerettet wurden. Das haben die ja noch gar nicht verstanden. Das hat dann Petrus noch gar nicht verstanden. Bis die Vision kam und er gesandt wurde zu Cornelius und zu dessen Haushalt. Und dann er mit denen gebetet hat und die haben den Heiligen Geist empfangen. Pfingsten für Heiden. Stellt euch vor. Für uns ganz normal, ne? Das sind ja Heiden. Was, ob wir hier einen Juden bei uns haben? Ich glaube nicht. Aber damals war das ein Schock. Wir sind doch das Volk Gottes, war doch die Identifikation jedes Juden. Wir sind doch das heilige Volk. Und die kriegen es, die Römer. Italiener. Weiß der Gott, Teresa, für Italiener. Ich war auch gerade in Rom, ein schönes Land, liebe Leute. Aber nicht mal da ist er stehen geblieben. Er kam den Stiefel rauf. Bis in die Schweiz. Und darüber hinaus, Österreich, Deutschland. Sonst wären wir gar nicht hier. Die Römer haben nicht nur die Welt erobert, sondern die haben das Evangelium mitgebracht. Kleine Nebenwirkung, aber mit großer Auswirkung. Das Römische Reich gibt es nicht mehr, aber Gottes Reich ist größer als je zuvor. Halleluja. Im 1. Petrus 2, Vers 9 sagt uns der gute Apostel, ihr aber seid, er sagt nicht, ihr werdet, er sagt nicht, Gott möchte, er sagt, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Das hat er gesagt, der gute Rock, der Fels, Brocken, der auf dem großen Fels steht. Jesus sagte, das ist die Wahrheit, auf der baue ich die Gemeinde auf, nicht auf Petrus, sondern auf der Wahrheit. Auf dem Fels der Wahrheit, dass Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist. Darauf ist die Gemeinde gebaut worden, überall. Petrus mit Schlüsselchen, das ist ja ein schönes Bild. Ist aber nicht wirklich biblisch. Den Schlüssel hat immer noch der Herr. Und den hat er seinem Leib gegeben. Und der bist du und ich, genauso wie Petrus. Ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Hier haben wir das unterschriebene Dokument dafür, dass Gottes Traum Realität geworden ist. Ihr Lieben, ich bin so froh, dass Gott einen langen Atem hat. Wie viele tausend Jahre hat er gewartet, bis das möglich wurde? Und wie schnell geben wir manchmal auf, wenn wir vor einer Herausforderung stehen? Also zumindest ist mir das schon passiert. Da denke ich mir, Herr, wenn deine DNS auch ein Stück weit in mir ist, dann muss das besser werden. Dann möchte ich einen längeren Atem haben. Dann möchte ich Dinge aus einer längeren, größeren Perspektive sehen. Dann möchte ich mehr Leidenschaft und Eifer haben, um dein Reich zu bauen. Der einzige Grund, warum wir unsere königliche Priesterschaft hier auf Erden empfangen haben, ist es, den Herrn denen zu verkündigen, die noch in der Finsternis sind. Wäre das nicht wahr, müssten wir nicht auf ihn warten, sondern er würde uns direkt mitgenommen haben. Ich habe keinen anderen Grund gefunden, warum wir auf Erden bleiben sollten. Ich habe bestimmt 5 oder 6 Bücher über den Himmel gelesen. Es gibt ja Leute, die hatten dieses Vorrecht, dahin mitgenommen worden zu sein, sei das in einem visionären Zustand, sei das durch ein Nahtodeserlebnis, die wirklich tot waren. Und wisst ihr, egal was, die schreiben ja alles sehr übereinstimmend, obwohl die sich ja gar nicht kennen. Die beschreiben Dinge ganz klar mit der Bibel übereinstimmend. Und ich muss sagen, jeder schrieb, ich wollte nicht mehr zurück. Die Leute hatten kleine Kinder und Frauen und so, oder eine Frau. Ne? Und die wollten nicht mehr zurück. Es ist ja doch jenseits meiner Vorstellung. Ich liebe meine 3 Kinder, ich liebe meine Frau. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Ort gibt, wo ich sagen würde, ich will nicht mehr zurück. Aber offensichtlich gibt es diesen Ort. Und wenn dieser Ort so schön ist, warum sollte ich nicht da sofort sein? Mit meiner Frau und meinen Kindern. Wenn es nicht etwas gäbe, was Gott wichtiger ist, als mich da sofort hinzubringen. Und dann kommen wir doch wieder in diese Kette hinein. Warum bin ich überhaupt fähig geworden? Warum habe ich dieses Geschenk des ewigen Lebens überhaupt bekommen? Doch nur aus einem einzigen Grund, weil andere Menschen, die Christus gekannt haben, mir davon was gesagt haben. Das war der einzige Grund. Wenn es diese Menschen nicht gegeben hätte, hätte ich keine Chance auf den Himmel. Die Hölle wäre mein sicherer Ort, den hätte ich verdient mit allem, was ich sagen kann. Aber Menschen haben mir erzählt, dass es Gnade gibt, dass es Rettung gibt, dass es da einen gibt, der am Kreuz meine Schuld getragen hat vor so langer Zeit und dass dieses Opfer Gültigkeit besitzt bis zu diesem Moment. Und dass ich es annehmen kann. Ich brauche es nur annehmen. Ich muss nicht mal was tun dafür. Ich muss nur sagen, Gott, du hast recht, ich habe Mist gebaut und ich habe keine Anrechte auf irgendwas Gutes. Vergib mir. Gib mir eine neue Chance. Gib mir einen neuen Start. Ich möchte bei dir sein. Ich möchte, dass du mein Herr bist, dass du mich führst. Du überblickst mein Leben. Ich kann es nicht. Und heute bin ich auf der anderen Seite, versteht ihr? Heute bin ich einer von denen, die anderen was erzählen dürfen. Nicht, weil es eine Pflicht ist. Nicht, weil es eine Leistung ist, die wir bringen müssen, um uns die Rettung zu verdienen, sondern weil es ein Vorrecht ist. Ein Vorrecht. Paulus sagt, ich bin eigentlich verdammt, das zu tun. Im Positiven. Was wäre ich für ein Arschloch? Entschuldigung, wenn ich es nicht täte. Er drückte das sehr krass aus für seine Sprache damals. Sie hatten andere Worte dafür. Was wäre ich für ein Typ, der es selbst bekommt und andere in die Hölle fahren ließe? Was wäre ich für jemand? Was wäre mit mir? Wo hätte ich mich verändert, wenn es so wäre? Wir alle haben diese heilige Pflicht, das glaube ich. Nicht aus Druck heraus, sondern aus einer Riesendankbarkeit heraus, Menschen zu sagen und zu zeigen, dass dieser Gott Liebe ist und dass dieser Gott sie so gern retten möchte. Dass sie aber, wenn sie Christus nicht kennen, keine Chance haben auf die Ewigkeit. Keine Chance auf ewiges Leben bei ihm, sondern eine Hölle, die auf sie wartet, die genauso ewig ist wie das herrliche Leben, für das wir eigentlich geschaffen und bestimmt sind. Das sind unbequeme Wahrheiten. Die hören wir nicht so gerne. Wenn die Bibel nicht so klar wäre über diese Dinge, würde ich sie euch auch am liebsten verschweigen. Doch wir lesen in der Offenbarung, wie der Apostel Johannes in seinen letzten Jahren schrieb, eine prophetische Sicht auf die letzte Zeit der Erde. Er schrieb, und du hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen auf Erden. Er beschreibt dann das Reich, was nach diesem Leben kommt. Und er sagt, die treu waren in diesem Leben mit Gott gegangen sind, auf die wartet Herrlichkeit über Herrlichkeit, ein Leben in dieser königlichen Priesterschaft. Wunderbar. Der Blick in die Zukunft offenbart uns, dass es Christen geben wird, die diesen Traum Gottes leben. Und ich bin einer Sache sicher, ich bin einer davon. Diese Entscheidung kann nur jeder für sich selbst treffen. Aber ich habe das entschieden. Meine Tochter schrieb mir zu Weihnachten einen Brief. Und sie schrieb so ein Weihnachtskärtchengruß. Irgendwie hat sie das gesehen, dass das andere machen. Hat sie mir eine Karte geschrieben. Und vorne drauf schreibt sie, an meinen Papa, der ein Albtraum des Teufels ist. Ja! Amen, das ist schön. Kindermund tut Wahrheit kund. Gott hat jeden Christen dazu bestimmt, ein großes Volk zu werden. Ich glaube daran. Jeden einzelnen von uns. Keiner ist zu schwach, zu jung, zu alt, zu ungebildet, zu übergebildet, zu eingebildet. Jeder von uns ist fähig, das Werk zu tun, für das Gott uns berufen hat. Ja, das heißt manchmal Nein sagen zu anderen Dingen. Ein Christ, der nicht lernt, Nein zu sagen, zu den Dingen, die ihn abhalten, das zu tun, wird hier nicht vom Fleck kommen. Das ist eine Bürgerpflicht des Himmels sozusagen, Nein sagen zu lernen in diesem Leben, um die richtigen Dinge tun zu können. Weil unser Leben ist kurz. Was weiß ich, ob ich noch 10 Jahre habe? Ich wünsche mir das. Ich habe zu viele Leute sterben sehen viel früher. Ich weiß nicht, wie lange ich leben werde. Ich hoffe und glaube für 85. Einige glauben für 100, weiß ich. Aber was ist, wenn morgen mein Leben zu Ende wäre? Was würde ich morgen meinem Heiland sagen? Würde ich sagen, oh Herr, ich dachte, ich hätte noch so viele Jahrzehnte. Ich habe mir noch gar nicht so Gedanken gemacht, warum ich eigentlich hier bin und so. Ne? Ich habe doch so genossen, was du mir alles gegeben hast. Das wäre ein Albtraum für mich, so vor Gott stehen zu müssen. Ich möchte jederzeit abrufbar sein, wenn es soweit ist. Ich möchte sagen können, Herr, ich hab deinen Traum geteilt mit meinem Leben. Er sucht Hingabe und Treue. Nicht Profis. Ich habe genug Profis gesehen, die Gottes Traum mit Füßen getreten haben. Er braucht Hingabe und Treue. Menschen, die ihr Leben dafür geben. Als lebendige Opfer. Nicht nur viel Geld geben, sondern die ihr Leben geben. Er hat uns selbst den Missionsbefehl gegeben und er hat ihn nie zurückgenommen. Ich habe 4 Jahre lang in unserer Armee gedient. Ich habe eins gelernt, dass der letzte Befehl Gültigkeit behält, bis er aufgehoben oder durch einen neuen ersetzt wird. Dieser letzte Befehl Christi ist nie aufgehoben oder ersetzt worden. Er ist bis heute gültig. Er ist bis heute mein Marschbefehl und den für jeden, der sich Jünger Christi nennt. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben, der uns ausgerüstet hat und uns weiterhin ausrüsten will und wird. Er ist der Waffenmeister Gottes. Er hat all das, was wir brauchen, um das zu tun, was Gott will, dass wir tun. Wenn Gott uns einen Auftrag gibt, ist es nicht super, dass wir wissen, er gibt uns die komplette Ausrüstung. Wenn Gott will, dass ich irgendwo tauche, gibt er mir eine Taucherausrüstung. Wenn er will, dass ich irgendwo in die Luft gehe, dann gibt er mir ein Flugzeug. Steht ihr? Bildlich. Er gibt mir das, was ich brauche. Wenn ich es brauche. Nicht immer alles vorher. Er gibt mir kein riesiges Lager, wo ich alles dann stapele und mal gucken, ob ich es irgendwann mal einsetze. Er gibt mir, wenn ich es brauche, das, was ich brauche. Nämlich in den Gaben des Geistes. Er gibt mir Prophetie, wenn ich Prophetie brauche, um jemanden zu ermutigen. Er gibt mir die Gabe der Erkenntnis, wenn ich etwas auf die Weise erkennen muss, um es weiterzugeben. Er gibt mir die Gabe der Lehre, wenn ich jemandem von Christus erzähle. Die Gabe der Evangelisation, wenn es jemand ist, der Jesus noch gar nicht kennt. Er gibt mir ein Hirtenherz für die, die es brauchen. Er gibt das dann, wenn du es brauchst. aber auch nur, wenn du bereit bist, das zu tun, was er sagt. Wenn ich nichts tue, keine Gaben. Die ersten Christen, ihr Lieben, haben es doch vorgemacht. Sie haben mit primitivsten Mitteln innerhalb weniger Jahre die ganze damals bekannte Welt evangelisiert. Ihr Lieben, ich habe eine E-Mail bekommen die letzte Woche von Freunden, die wiederum gute Freunde in der Türkei haben und die gerade besucht haben. Und diese Freunde waren die Ehefrauen der drei Männer, die dort vor kurzem wegen ihrem Glauben getötet wurden. Ihr habt da bestimmt in den Nachrichten davon gehört. Meine Freunde schrieben von zwei dieser drei Frauen. Und ich habe das vorgelesen jetzt vorgestern. Und die Gebetsanliegen dieser Frauen waren nicht, gibt uns Geld, weil wir haben keine Versorgung mehr. Unsere Männer sind nicht mehr da, wir haben kein Brot mehr auf dem Tisch, wir haben keine Rentenversicherung mehr dadurch, wir sind ganz arme Schweine, hätten sie ja sagen können. Eine sagt, bitte betet dafür, dass ich und meine kleinen Kinder, dass wir die Liebe zu Jesus nicht verlieren, dass wir das Feuer behalten, das Werk des Herrn weiter zu tun, was unsere Männer angefangen hatten. Eine andere Frau bat nur um Gebet, weil sie jetzt die kleine Hausgemeinde leitet, die vorher ihr Mann geleitet hat. Wisst ihr, das sind alles Gründe aufzugeben, wenn dir sowas passiert ist. Ist nicht weit weg. Und doch ist hier eine Stärke da, die du nur haben kannst, wenn der Heilige Geist dich führt. Wenn du bereit bist und sagst, mein Leben ist dafür da, um Gott zu verherrlichen. Das ist mein Ziel. Mein Ziel ist nicht, ein gutes Leben zu haben. Das kommt ganz nebenbei, weil Gott sagt, das gibt er uns. Wenn wir um das Reich Gottes besorgt sind, sagt er, sorgt er um alles andere. Er sorgt auch für diese Witwen. Da bin ich überzeugt von, dass sie versorgt sind, wirtschaftlich in jeder Art und Weise. Weil sie entschieden sind, das zu tun, was richtig ist. Sie sind ein Albtraum des Teufels, glaubt's mir. Noch mehr, als es ihre Männer schon waren. Denn damit hat er nicht gerechnet. Das kennt er nicht. Er kennt Feigheit und Verrat und Verleumdung und Aufgabe. Ich möchte euch jetzt den Marschbefehl nochmal vorlesen. Denn du bist gesegnet, um ein Segen zu sein. In Matthäus 28 lesen wir den einen Teil davon. Hier steht, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Das war der auferstandene Christus, der diese Worte an seine Jünger weitergab und die mit Herzblut. Wir lesen in Apostelgeschichte 1, Vers 8 nochmal etwas, was er sagte, bevor er gen Himmel fuhr. Er sagte dem Jüngerkreis, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Jeder ist gesandt, sagen uns diese Schriftstellen. Und jeder, der gesandt wird, wird auch ausgerüstet. Und jeder ist gesandt, um ein Zeuge für Christus zu sein und Menschen zu Jüngern zu machen. Sag doch mal ein Amen dazu. Halleluja. Ehre sei Gott. Wie ist der Weg dazu? Wie können wir das tun? Der Gründer von Jugend für Christus, Bill Bright, entwickelte vor rund 40 Jahren das Modell, das auch unter G12 inzwischen verwandt wird und viele andere benutzen Ähnliches. Es sind die Stufen des Erfolgs. Habt ihr bestimmt schon mal von gehört. Bill Bright sagt, es gibt 4 Stufen, die wir gehen müssen, um das Werk des Herrn zu tun, um den Missionsbefehl umzusetzen. Und diese Stufen sind erstens Gewinn. Wir müssen Menschen für Christus gewinnen. Da fängt's an, da fängt alles an. Wenn wir diesen Schritt nicht gehen, und den sind wir als Gemeinde lange Jahre nicht wirklich gegangen, weil wir uns nicht getraut haben, weil wir nicht wussten, wie. Wenn wir diesen Schritt nicht gehen, brauchen wir die anderen gar nicht kennen, weil die brauchen wir gar nicht gehen. Denn nur dieser eine Schritt führt dazu, dass wir den Missionsauftrag, nämlich Jünger zu machen, nicht Christen zu produzieren. Ein Christ produzieren ist ganz leicht. Ihr betet mir jetzt ein Gebet nach und dann seid ihr alles Christen. Aber was ist danach? Wie viele fallen wieder ab? Wie viele leben ihr Leben danach doch wieder wie vorher? Wenn der zweite Schritt nicht kommt, nämlich da heißt Befestigung. Ich fragte neulich jemand, Mensch, fürs Bewo bin ich noch gar nicht so weit. Ich bin noch gar nicht so weit fürs Bewo. Dann sage ich, mit diesem Satz bist du qualifiziert. Das Bewo ist für die gemacht, die sich gestern bekehrt haben. Alle anderen genießen es auch und nehmen viel davon mit, aber es ist eigentlich für die gemacht, die sich gestern bekehrt haben. die sollen alles bekommen, was wir haben, was wir ihnen geben können an guten Dingen, in einer kurzen und guten Zeit. Die sollen Gott erleben, so nah und so deutlich, dass sie in ihrem Leben nicht mehr jemanden glauben, der kommt und sagt, Gott gibt's nicht. Und sie sagen, ich habe ihn aber getroffen, ich habe ihn erlebt. Er hat mein Leben geheilt. Er hat Dinge weggenommen, wo ich dachte, die muss ich mein Leben lang ertragen. Er hat meine Seele geheilt, er hat meine Gefühle geheilt, er hat meinen Körper geheilt. Er hat meine Ehe geheilt. Er hat Dinge getan, die unmöglich waren. Du willst mir erzählen, Gott gibt's nicht?
Bist du ein Einfallspinsel.
Ja, das soll das sein, was wir von Herzen empfinden. Also so fühle ich mich, wenn mir jemand sagen würde, Gott gibt's nicht. Habe ich auch erlebt, gerade in der Anfangszeit. Und darum, wir brauchen Befestigung. Bevo ist unser wichtigstes Element, neben den Zellen selbst. Und dann kommt die Zeit der Ausbildung, das Training. Wir machen das hier durch Leiterschule. Wir haben zwei Leiterschulblöcke, 1 und 2. Im ersten geht es darum, um Familie, um das Leben in der Familie. Wer bin ich als Mann in Christus? Wer bin ich als Frau in Christus? Wie gehe ich mit meinen Kindern und mit meinen Eltern um? Wie lebe ich einen echten biblischen Lebensstil, der mich segnet, der uns als Familie stabil und stark macht? Und auf der anderen Seite wird dort die geistige Grundlagen, werden dort gepredigt. Wer ist der Heilige Geist? Was ist Glaube wirklich? Was ist die Bibel eigentlich? All diese Dinge. Dann kommt Leiterschule 2. Wer das hinter sich hat, der sagt, ey, ich will weitergehen. Das ist genial. Christsein ist das Stärkste und Beste, was ich je erlebt habe. Und dann macht man Leiterschule 2, wie jetzt einige gerade abgeschlossen haben. Und sagen, ich möchte das weitergeben. Ich möchte ein Albtraum des Teufels sein. Ja, ich fühle mich schwach. Ja, ich bin überhaupt nicht fähig, das zu tun. Preis sei Gott, du bist der ideale Zellleiter. Also immer noch mal, der sagt, ich kann das alles, ich bringe das schon, ich kann ja auch predigen, ich kann das machen. Hey, Treue ist der Maßstab. Ich beobachte Menschen sehr genau über lange Zeit. Und wenn jemand wirklich treu war, dann geht's auch weiter. Aber das siehst du im Herzen von einem Menschen. Und Leiterschule 2 ist ein fantastisches Instrument, um die Vision wirklich zu kennen, um Evangelisation zu verstehen, um zu wissen, wie kümmere ich mich um Menschen, ein Hirtenherz zu bekommen und dann einfach anzufangen, mit einer Person meine Zelle zu öffnen. Eine Person, um die ich mich kümmere, als ob es die einzige der Welt wäre. Mein Leben investiere, für sie bete, ihr gute Lehre gebe, all das geben, was ich habe. Mehr kann ich nicht geben, was ich habe. Mehr kann auch ich nicht geben, was ich habe. Auf der anderen Seite sorge ich dafür, dass ich mehr bekomme, weil ich bin ja immer noch in der eigenen Zelle als Leiter. Und da bekomme ich gutes Futter. Und dann kommen wir irgendwann zu dem Punkt, senden. Dann geben wir das Staffelholz weiter und sagen, du hast dich bekehrt vor einem Jahr. Du bist im Bevo gewesen im September. Du hast danach Leiterschule 1 und 2 gemacht. Und jetzt ist es soweit. Wir sehen das. Gott hat dich wirklich bestätigt, hat dich zugerüstet. Du bist ein junger Leiter. Wir wollen dich jetzt ermutigen. Finde einen Menschen, der Jesus noch nicht kennt, und triff dich mit ihm einmal die Woche. Sprich mit ihm über Jesus und fang auf die Weise deine eigene Zelle an. Und dann fängt es von vorne an. Auf die Weise ist jemand gesegnet bis zum Überfluss, hat echt was zu geben und geht dann weiter in die nächste Generation. Das ist Vision, ihr Lieben. Das ist die Art, wie wir als Gemeinde entschieden sind, das zu leben. Und es ist das Beste, was ich bisher gefunden habe, um es zu leben. Seid sicher, wenn ich Besseres finde, ich habe kein Problem, das zu nehmen. Ich möchte effektiv sein für meinen Herrn. Ich möchte mit so wenig Kraft und Zeit wie möglich, so viel wie möglich für ihn an Guten produzieren. Das ist mein Herz. Wie ist die Vorbereitung? Du musst berufen und du musst selbst heil, ganz und gesund sein. Deswegen geht es nicht ohne Vorbereitung. Es geht nicht. Ich kann niemanden jünger machen lassen, der selbst noch keiner ist, der selbst noch kaputt ist, verletzt ist. Weil du wirst all das vervielfältigen, was du hast. Jemand, der in Unverbindlichkeit zum Beispiel lebt, warum sollte er jünger machen? Er wird nie jemand in Verbindlichkeit hineinleben. Jemand, der sich nicht in der Gemeinde anschließt. Letzte Woche war das ja unser Thema. Wie sollte der jemals jemanden in der Gemeinde hineinbekommen? Weil ich kann doch Leute immer nur so weit führen, wie ich selbst gegangen bin. Wenn jemand nicht in der Zelle ist, wie soll der jemanden in die Zelle führen? Er wird immer beim Gewinn stehen bleiben und er wird es enden. Weil ich kann ihn nicht befestigen. Wenn ich selbst nie auf einem Bebo war, wie will ich Leute einladen? Ich weiß ja gar nicht, was es ist. Ich kann niemanden dafür. Die anderen, die schwärmen und sagen, hey, musst du hin? Keine Frage. So, gib dein Leben hundertprozentig Christus. Das ist für mich der erste Punkt der Vorbereitung. Vergebung deiner Schuld empfängst du. Füllung mit dem Heiligen Geist erlebst du. Beständige Gemeinschaft mit Gott. Das alles gehört dazu. Das hat Gott für dich bereit. Der zweite Schritt ist, besuche ein Begegnungswochenende. Wie gesagt, noch ist es möglich, für dieses Jahr sich anzumelden. Erlebe Wiederherstellung, erlebe innere Heilung, erlebe Ausrüstung. Drittens, schließ dich verbindlich einer Zelle an. Viele stehen vielleicht gerade an dem Punkt und sagen, also das habe ich noch nicht gemacht und so richtig und ich weiß auch noch nicht genau warum und so. Vielleicht wird es heute ein bisschen klarer. Wir sind für Gemeinschaft geschaffen. Füreinander. Niemand sollte allein leben. Das ist ein Fluch und kein Segen. Jüngerschaft, Hilfestellung gibt es in der Zelle. Neue, echte Freundschaften. Und auch Gemeinschaft, echte Gemeinschaft. Tiefer gehen als dieses Blablabla, was man sich vielleicht im Aldi erzählt, wenn man sich trifft. Ja, ist auch was eingekauft? Ja, fein. Viel Spaß. Blablabla. Ist manchmal nötig. Wir sind Menschen, die müssen uns ja irgendwas sagen, wenn wir uns sehen, haben keine Zeit. Aber ich freue mich viel mehr über die Gemeinschaften, die wir erleben können, wo wir wirklich Zeit miteinander und füreinander haben und das investieren. Und jemand, der das nicht kennt, hat keine Ahnung, was er verpasst. Entdecken und Einübung von Geistesgaben, auch das gehört dahin. Vierter Punkt, Besuch der Leiterschule 1 und Besuch der Leiterschule 2, das machen wir jetzt ganz schnell, das habe ich erklärt. Werde des Teufels Albtraum, indem du tust, was Jesus dir aufgetragen hat. Wenn du eine bessere Möglichkeit gefunden hast, das zu tun, bitte, bitte, lass es mich wissen. Wir werden das ganze Gemeindemodell völlig umstellen, versprochen. Wenn du eine bessere Möglichkeit gefunden hast, die Vision zu leben, die Gott hat, seinen Traum zu leben, bin sofort dabei, ich suche ja immer danach. Wo gibt es bessere Wege? So, ich fasse zusammen. Wir haben uns über Gottes Traum unterhalten. Sein Traum für dich ist, dass du herrschst, nicht beherrscht wirst, dass du über deine Umstände Herr bist, nicht deine Umstände über dich, dass du über deine Seele herrschst und nicht deine Seele über dich. Wir haben über den neuen Bund gesprochen, dass Gott sein Ziel erreicht hat durch Christus, den neuen Adam. Wir haben über Multiplikation gesprochen als Teil dieses Traumes Gottes, Vervielfältigung, werde ein eigenes Volk. Ich bin so beeindruckt worden von dieser Frau aus dem Kensington-Tempel. Eine Frau, berufstätige Frau, voll berufstätig, hat 2 Kinder im Teenageralter und hat ihre Zelle aufgemacht. Nach 2 oder 3 Jahren hat sie aus dieser einen Zelle ein Zellsystem entstehen lassen. Sie hat ihre 12 gefunden, die haben wiederum Zellen aufgemacht und haben wiederum ihre 12 gefunden. Und heute leitet diese eine Frau 500 andere Frauen. Nur durch ihre Zelle. Sie bekommt kein Gehalt. Sie ist nicht als Pastorin angestellt. Sie braucht keine Boxen, kein Soundsystem, keine Technik, kein eigenes Büro. Versteht ihr? Das ist die Stärke dieser Vision. Eine Frau, wo du denkst, die vorher gesagt hat, das kann ich doch gar nicht. Die sich darauf eingelassen hat und Gott hat sie gesegnet. Und das gibt es vielfältig. In vielerlei Strukturen und Größen. Was sie eigentlich tut, ist 12 Frauen zu dienen. Das ist alles, was sie tun. Diese 12 Frauen dienen wiederum ihren Frauen. Und so hat diese Frau eine Salbung. Ihr wird natürlich auch gedient durch die Pastorin, aber das ist so massiv stark und so möglich. Früher kommen Leute und sagen, Mensch, ich möchte gerne in der Gemeinde was machen, ich möchte gerne predigen, ich möchte gerne das machen. Sage ich, geht nicht. Heute sage ich, geht nicht. Aber, das Mikrofon kriegst du hier erst nach ein paar Jahren, wenn wir deine Treue sehen. Aber, wenn du von Gott dich gebrauchen lassen willst, dann geh in diesen Prozess rein, mach dein Bebo, mach deine Leiterschule, mach eine Zelle auf. Und wenn das von Gott ist, was du glaubst, dass du nämlich eine Berufung hast, in diesem Bereich größere Dinge zu tun, dann wird Gott das bestätigen. Dann wirst du schnell deine 12 gefunden haben und die werden schnell ihre 12 gefunden haben. Und dann kann das keiner mehr übersehen, dass Gott mit dir ist und dass du eine Salbung hast. Und du wirst mehr Leute beeinflussen, als wenn du irgendwo eine Gemeinde mit 30 Leuten leitest, oder? Amen. Oh. Wir haben über den Auftrag gesprochen und darüber, dass du gesegnet bist, um ein Segen zu sein. Und ich möchte jetzt, dass wir zusammen aufstehen und dass wir ein Gebet beten, dass unser Leben Gott ausliefert, wie wir das jedes Mal machen, wenn wir hier Gottesdienst haben. Kein Gottesdienst sollte vorbeigehen, ohne dass wir das tun. Ich weiß nicht, ich kenne viele von euch nur vom Sehen oder auch noch gar nicht persönlich. Ich weiß nicht, was für eine Beziehung mit Gott ihr habt. Aber dieses Gebet ist dafür da, dass ihr euer Leben Gott hingebt und sagt, ab diesem Moment, Gott, bist du mein Herr, du bist mein König. Wer dieses Gebet in dieser oder ähnlicher Form nicht gesprochen hat, ist nicht von Neuem geboren. Die neue Geburt fängt an durch diese Entscheidung. Gott, dein Wille geschehe bei mir, vergib mir meine Schuld und leite mich von jetzt an. Ist das geschehen? Ist dieses Gebet von deinem Herzen gesprochen worden? Wird Gott in dein Leben einziehen, in derselben Minute, wo du es aussprichst? Und dein Leben wird von heute an nicht mehr dasselbe sein wie vorher. Das verspreche ich dir. Weil Gott wird anfangen, mit dir umzugehen. Du bist auf einmal königlicher Priester. Du bist nicht nur abhängig von irgendeinem Priester oder Pastor, sondern du hast selbst den Heiligen Geist in dir, der mit dir redet. Das ist eine radikale Entscheidung, kostet dich alles, dein ganzes Leben. Okay? Muss klar sein. Also nicht einfach irgendwas nachplappern jetzt, was du nachher sagst, wenn ich das gewusst hätte. Gott nimmt dich ganz, wenn du dich ihm ganz hingibst. Aber er erwartet dann auch, dass du für ihn lebst. Wer das möchte, sprechen wir doch einfach nach. Herr Jesus, ich glaube an dich. Bitte vergib mir alle meine Schuld. Und sei du der Herr meines Lebens. Ich will dir von nun an nachfolgen und dein Jünger sein. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Und jetzt möchte ich die ganz Kühnen von euch fragen, hat das jemand heute zum ersten Mal richtig bewusst mitgebetet und sein Leben Jesus übergeben? Ist da jemand heute? Würdet ihr kurz die Hand heben? In großer Kühnheit? Oh, so viele reife, hingegebene Christen schauen, das ist fantastisch. Dankeschön. Nehmt doch noch einen Augenblick Platz. Wir haben jetzt die Gottesdienst-Endzeit erreicht. Und ich bin bestrebt, diese Endzeit auch nahegehend einzuhalten. Darum möchte ich jetzt den Gottesdienst offiziell schließen. Ich möchte aber noch eine Zeit hier vorne haben, wo Iris und ich, wo wir denen dienen, die sagen, ich möchte ein Albtraum des Teufels sein. Ich möchte diese Entscheidung hier heute festmachen. Ich möchte, dass ihr mir Hände auflegt, ihr Pastoren, und dass ihr für mich betet. Und ich möchte die Salbung voll mitnehmen, die ihr mir noch zur Verfügung stellen könnt. Und ich weiß, dass dann was passiert. Einige haben das längst gemacht. Viele. Wir haben das nicht das erste Mal jetzt, wo wir das anbieten. Aber ich möchte es heute noch einmal tun. Vielleicht auch für die, die sagen, boah, irgendwie, ich hab mir das zwar mal abgeholt, aber ich habe nie was getan. Ich habe mich zurückgezogen. Ich war vielleicht ein bisschen ängstlich oder vielleicht sogar feige und hab's bei sich auf sich beruhen lassen. Ich glaube, Gott erinnert heute den einen oder anderen nochmal daran und sagt, es ist deine Entscheidung. Es ist dein Leben. Gott wird dich nie dazu zwingen. Es ist ein Vorrecht, Teil zu sein an seinem Traum. Und wenn das jemand möchte, dann möchte ich euch einladen, jetzt gleich hier nach vorne zu kommen, hier vorne einfach hinzustellen und wir werden ein bisschen Musik spielen, auch das Team bitte ich schon mal auf die Bühne. Ich werde jetzt ein kurzes Gebet machen und werde all die entlassen, die sagen, ich muss jetzt nach Hause, der Mann wartet mit dem Essen oder die Frau wartet mit dem Essen, dann geht bitte leise und still durch den Ausgang hier hinten am besten raus und wir anderen, wir wollen noch eine Zeit haben vor Gott, ich werde es nicht überstrapazieren, aber wir wollen ein paar Minuten noch nehmen, um jedem zu dienen, der sagt, ich möchte dieser Albtraum des Feindes sein. Ich möchte Gottes Traum nicht nur kennen, ich möchte ihn leben. Vielleicht stehen wir einfach dazu alle auf, dann können die leichter raus, die jetzt nach Hause möchten, und die leichter nach vorne, die nach vorne möchten. Herr Jesus, ich danke dir für diesen genialen Gottesdienst und dafür, dass du deinen Traum heute einmal mehr mitgeteilt hast. Herr, wir haben unsere Herzen weiter aufgemacht und ich weiß, dass du jetzt auch weiter vorgehst. Wenn hier noch jemand ist, der diesen Traum empfangen soll, dann wirst du es ihm geben. Herr, und ich danke dir für all die das schon längst haben und die vielleicht jetzt nach Hause müssen. Herr, ich bitte dich für eine gesegnete und gesalbte Woche für jeden Einzelnen von uns. Herr, geh du mit nach Hause jetzt. Geh du mit ins Bistro runter zum Mittagessen oder wo auch immer jetzt die Wege hingehen. Herr, deine Segnung und deine Salbung ist das, wonach wir uns sehen. Hab Lob und Dank, dass wir echte Träume sind. Traumjungs, Traummädels für dich, den Vater. Amen. Zeit ist offen hier vorne. Während des Liedes kommt nach vorne, wenn ihr Segen haben möchtet. Wir dienen euch gerne. Heiliger Geist. Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn Sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für Ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand,
erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzung. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen Gottes reichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.